Bonjour Nerds! Heute sprechen Matthias und Niklas über L'amour ouf von Jill Lelouch. Amusez-vous et au revoir!
Bonjour.
Bonjour, mon frère.
Ça va?
Très bien. Et tu?
Très bien.
Okay, jetzt hören meine französischen Skills aber auch schon wieder auf.
Meine auch. Die Hälfte habe ich dir auch nur nachgesprochen jetzt. Ich habe es aber verstanden, ne?
Okay, Matthias, warum machen wir uns hier zum Lackaffen und sprechen Französisch?
Ja, vielleicht habt ihr es ja aus dem Cold Opener schon rausgehört. Wir haben Beating Hearts gesehen.
Beating Hearts, der in Deutschland komischerweise mit einem, oder auch international komischerweise mit einem englischen Titel vermarktet wird, obwohl es ja ein französischer Film ist.
French Ghetto La La Land hat einer auf, auf Letterboxd geschrieben.
Ja. Geile Kritik eigentlich.
Ja.
Wie kam es denn dazu, dass wir diesen Film gesehen haben, der heute, an dem Tag, an dem diese Episode droppt, erst im Kino startet?
Ja, wir hatten, das Glück war uns hold. wir hatten die Chance, eben bei einem Preview-Event in Köln, ja, so organisiert von Filmstarts und Moviepilot, da durften wir dabei sein. Und
vielen Dank an Wikipedia, Filmstarts, Moviepilot und Dominik Porschen. Liebe geht raus an euch.
Vielen Dank, ja. Das war auf jeden Fall cool. Wir waren ja schon öfter auf so Events tatsächlich. Aber hier war es, irgendwie hat es mich besonders gefreut. Ich habe Anfang des Jahres, glaube ich, den Trailer zum ersten Mal gesehen und dachte mir so, ach ja, das sieht ja nett aus. Das gefällt mir ja irgendwie alles, was ich da sehe im Trailer.
Ja.
Und jetzt hatten wir die Chance, haben den Film gesehen und fanden ihn beide richtig toll.
Ja. Auch das Event war geil, ne? Also, Bea wiederzusehen, Hardy mal kennenzulernen, kurz von Moviepilot und auch Dominik Porschen nochmal kurz zu sehen. Und ich saß im Kino neben Jonas Ressel von Cinema Strikes Back. Kleiner Fanboy-Moment.
wir können es ja auch gleich schon raushauen, ne? Also, wir haben die beiden ja auch, also Hardy und Bea. Bea und Hardy, die beiden haben wir auch ganz kurz interviewen dürfen.
Ja.
Wollen wir es raushauen? Wir hauen es raus, oder?
Ja, lass es mal machen, ne? Nur dann Interview ab.
Jetzt kommen wir gerade aus Beating Hearts raus und ich habe hier von Moviepilot die Bea und den Hardy. Erzähl doch mal, wie hat euch der Film gefallen?
Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Nee, mir hat er sehr gut gefallen. Ich habe ihn jetzt schon das zweite Mal gesehen und ich muss sagen, zum zweiten Mal noch mal besser, weil er dann auch noch kürzer wird, was man bei 160 Minuten gar nicht denkt. Er ist wirklich, das hast du ja auch schon bei uns gesagt, dass er total schön farbenfroh ist. Er arbeitet mit super viel Kontrasten. Ich mag tatsächlich die erste, also den Coming-of-Age-Teil der Story auch lieber. Ich finde die beiden auch fantastisch. Der Junge hat schon, also Timothy Chalamet, deine Karriere ist vorbei. Es gibt jetzt einen neuen Franzosen hier im Filmbusiness. Und Adele Exarchopoulos finde ich sowieso wundervoll. Also ich finde es einfach eine richtig schöne Liebesgeschichte, die nicht zu viel draufhaut und aber eben trotzdem noch ein bisschen Action und Spannung reinbringt.
Ja, da würde ich zustimmen, das ist wirklich ein ganz wilder Genre-Mix. Ich habe da sehr, sehr viel gesehen. Coming of Age, Slice of Life, Action, alles Mögliche. Was würdest du sagen, Hardy, wie hat dir der Film gefallen?
Ich fand, es war auch eine absolute Wucht. Also das ist wirklich ein Liebesfilm, Gangsterfilm, Coming of Age Blockbuster. Ich finde, der hat so eine Ultra-Energie. Ich finde auch, das ist der französische Timothy Chalamet jetzt und nochmal jung.
Der echte französische Chalamet.
Und ich musste auch viel an so Filme denken wie Trainspotting und sowas. Also er hat so diese Energie, auch inszenatorisch von Danny Boyle, dass er viel mit der Kamera macht, viel neue Perspektiven findet und sowas. Und es wirkt aber auch immer so, als ob das Teil des Films ist und nicht nur eine Spielerei, sondern er will immer was über Energie erzählen, über Fortschritt und sowas. Und das ist, richtige Wucht.
Ich zustimme. Ich habe da auch Trainspotting, Transporter. Am Ende, als wir so POV-Shots hatten, teilweise auch Crank-Vibes. Ja, also ich habe da ganz viele Vibes bekommen. Von La La Land mal ganz abgesehen. Was würdet ihr Zuschauenden empfehlen? Im Kino sehen oder doch nicht? Oder?
Oh, Ich glaube, da sollte man sich auf jeden Fall drauf einlassen. Ich weiß, 160 Minuten und dann französischer Film, das zieht vielleicht nicht alle an, aber Leute, glaubt mir, das ist jetzt nichts, wo man einschnarcht und sich denkt, okay, also guckt das auf jeden Fall im Kino. Ich finde, lange Filme sind eh fürs Kino gemacht, weil zu Hause neigt man dann einfach dazu, zum Kühlschrank zu gehen, auf Toilette, und im Kino macht man das eher nicht. Vor allem lässt man da das Handy weg.
Ja, Leute, also allein für den Soundtrack, und mal ehrlich, wer schaut sich 160 Minuten Filme zu Hause an, da macht man noch dreimal Pause und sowas, deswegen sollte man da auf jeden Fall ins Kino gehen, und das ist halt wirklich, also der hat diese Bilder auch dafür und diese Wucht einfach, man denkt sich so die ganze Zeit, könnte sowas in Deutschland funktionieren, so ein Film, kann man sowas hier drehen, und es ist einfach in Frankreich so ein Publikumshit, 5 Millionen Zuschauer, das ist echt der Wahnsinn, also geht da auf jeden Fall ins Kino, ja.
Also ihr habt es gehört, Bea und Hardy sagen Daumen hoch, also ab ins Kino mit euch. Vielen Dank euch, dass wir heute hier sein durften. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Ja, gerne.
Ja, dann vielen Dank an Bea und Hardy, dass ihr uns nach dem Kino noch kurz Spalier gestanden habt, um uns eure Meinung zu sagen. Bevor wir jetzt kurz unsere Meinung auch zum Film beisteuern, worum geht's denn da so grob, Matthias? Oder soll ich? Möchtest du, soll ich?
Wir können es ja mal zusammen probieren.
Ja.
Genau. Also, Ghetto, French Ghetto, La La Land bringt es halt schon sehr eindeutig auf den Punkt. Allerdings muss man dazu sagen, das spielt jetzt hier nicht in irgendwie einem Pariser Banlieue, sondern ich glaube an der französischen so Nordküste. Also so Südfrankreich ist das nicht. Es gibt mehr, aber es wird nie genannt so richtig. Es muss Industrie sein. Ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, Nordküste.
Vielleicht so Dünkirchen oder so.
Ja, möglich, genau. Ja. So Normandie. Dünkirchen ist, glaube ich, Belgien, ne? Oder ist das auch Frankreich?
Nee, ist Frankreich.
Ach so, okay.
Ja, ja.
Und genau, und wir steigen hier mitten rein in die Story. Und lernen die beiden Hauptdarsteller kennen, Jacqueline und
Clotaire.
Ja. Genau, wir lernen die beiden kennen und wir sehen, wie die beiden sich kennenlernen. Und es wird schon direkt klar.
Es knistert zwischen den beiden, ne?
Es knistert schon irgendwie, genau. Ja. Also beide kommen aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen.
Ja. Ich würde sagen, sie kommt so aus der oberen Mittelschicht und er halt so Arbeiterklasse, vielleicht sogar so fast schon Unterschicht.
Ja.
Ja.
Und ganz schwarz-weiß ist es auch nicht, wie ich finde. Also da sind schon ganz viele Grautöne dazwischen, würde ich sagen. Und jetzt nehme ich ein bisschen was vorweg. Also viele Storybeats sind relativ bekannt, aber eben diese Grautöne machen es meiner Meinung nach auch besonders. Und der Film ist, kann man grob sagen, so in drei Akte aufgeteilt. Eben dieser Kennenlernpart, Coming-of-Age-Geschichte. Es gab drei Darsteller, ne? Jetzt bin ich aber gerade kurz verwirrt. Gab es drei verschiedene Alters? Nee, es gab einmal die Jugendlichen und einmal die Erwachsenen. Oder gab es noch was dazwischen? Nee, es waren nur zwei.
Ja, ja. Ja. Also der Wechsel von der Jugend zum Erwachsensein, das ist so quasi echt der Midpoint des Films gewesen.
Das könnte man, ja. Das kommt hin, genau.
Also es ist ja so, dass wir die beiden sehen, Jackie geht noch zur Schule, Clotaire hält nicht so viel von Schule und ist schon ausgestiegen.
Er geht eigentlich auch zur Schule.
Ja, aber er hat ja die Schule irgendwie aufgegeben.
Aber er geht nicht rein.
Nee.
Er geht zur Schule, aber er geht nie rein in die Schule.
Sondern er stellt dann irgendwann fest, dass er ganz viel und ganz schnell Geld verdienen kann mit Aktivitäten, die, sag ich mal, fragwürdig sind. Man könnte sagen, er gerät auf die schiefe Bahn.
Ja.
Und dann ist es so, dass die beiden sich, aus welchem Grund auch immer, das müsst ihr erfahren, wenn ihr ins Kino geht, ganz lange Zeit nicht mehr wiedersehen werden. Und die Beziehung deshalb so ein bisschen in die Brüche geht. Und als die beiden dann erwachsen sind, kommt es natürlich zu einem Wiedersehen und so weiter und so fort.
Ja.
Und wie die Geschichte dann ausgeht, das könnt ihr im Kino sehen.
Ja, das solltet ihr auch im Kino sehen. Ja. Also das,
ganz tolle Bilder.
Ganz tolle Bilder. Auf Film gedreht für europäisches Kino. Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus. Also das war schon sehr körnig, das Bild.
Du hast da viel geschulteres Auge für als ich, deswegen.
Ja, ich glaube, ich gehe das aber auch gerne nochmal. Ich meine, ich hätte es auch nach der Vorstellung gegengecheckt, dass ich hier was von entsprechenden technischen Infos gelesen habe.
Stimmt, du hast, als wir aus dem Kino raus waren, erstmal direkt gecheckt, irgendwie mit welcher Kamera sie da gearbeitet haben und so.
Ja, eher die Lensflares haben mich so ein bisschen, die Lensflares haben mich so, ja, Kamera Alexa, Arri Alexa LF.
Ja.
Das sieht doch ganz stark nach, nee, das ist eine Digitalkamera.
Gut, aber es sah nicht digital aus, der Look, nee, der sah schon greifbar echt aus. Nee. Ja. Aber der Film sah auch generell sehr wertig aus, ne, weil wir haben es bei der Vorstellung in seiner Anmoderation hat Dominik Porschen was gesagt und jetzt im Internet haben wir auch eine Zahl gefunden, also der Film wird irgendwas zwischen 35 und 40 Millionen gekostet haben, was ja krass ist, ne, für so einen europäischen Artfilm, sag ich mal. Da ist zum einen viel Geld, glaube ich, einfach wirklich in die technischen Aspekte geflossen, wie Kamera, Licht und so weiter und so fort. Aber auch, ne, das ist uns beiden auch während des Schauens aufgefallen, da wird auch ziemlich viel Geld in die Musiklizenzen geflossen sein, ne, weil da gab es ja so viel, also ein Banger nach dem anderen, ganz viel The Cure und Prince und so. Du hast da mal reingeschaut, was da so viel Musik lief, oder hast du da was gefunden nochmal?
The Cure spielt ja auch in dem Film selber eine große Rolle, weil Jackie, das ist für die beiden dann auch direkt Thema. Das ist so der Opener für Clotaire, also so schmeichelt er sich ein bisschen bei ihr ein.
Ja.
Er sieht diesen Patch an ihrer Jacke von The Cure und besorgt ihr eine Schallplatte.
Ja.
Und Schallplatte, genau. Das wollte ich gerade noch hinzufügen. Der Film ist, super authentisch. Also da stimmt alles. Von den Autos, von den Klamotten, über die Frisuren.
Das stimmt.
Der sieht einfach großartig aus. Großartiges Set-Design und Production-Design. Das ist mir direkt, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann spielt der so ungefähr, ne? Also so 80er, es muss schon so 80er, Ende 90er sein. Ende der 80er, Anfang der 90er sein. Und man kann diese Bilder, man kann das, diese Zeitepoche, finde ich, die kann man richtig gut spüren. Ja. Also ich konnte das auf jeden Fall sehr, sehr gut, wurde das für mich erlebbar gemacht nochmal. Ich konnte mich da viel so an meine eigene Kindheit zurückerinnern. Ich bin jetzt nicht direkt in den 80ern groß geworden, aber so ein Großteil der 90er zumindest. Und das war schon sehr signifikant, ja.
Ja, ich fand auch die, ich fand die Atmosphäre und die Kostüme richtig geil. Also die Ausstattung.
Ja.
Und das Szenenbild und die Schauwerte, so das hat richtig gut in die Zeit gepasst, ja. Hat mir alles auch richtig
total
gefallen.
Also absolut authentisch. Ein sehr erlebbarer, sehr fühlbarer Film, so. Alleine voll. Durch diese super authentische Darstellung der jeweiligen Zeitepoche, sage ich mal, ne? Das liegt jetzt noch nicht so ewig lang zurück, aber ja, ich habe da nichts gesehen, was irgendwie die Immersion gebrochen hätte.
Nee, bei mir nichts auch nicht.
War da, nee.
Und hast du dir gemerkt, wie so dieser Übergang zwischen den 80ern und den 90ern stattgefunden hat?
Ja, da müsste man jetzt spoilern, glaube ich, ne?
Nö, gar nicht.
Nee?
Nein.
Dann sag du mal, ich weiß jetzt nicht, was du meinst.
Du bist in den 80ern, dann kommt ein Cut und dann bist du einfach nur in so einem Club und es läuft so Techno-Musik und dann weißt du direkt, alles klar.
Ach so, 90er. Richtig. Ja. Der war super, der war super, ja. Da sind einfach so mit einem Schnitt 10 Jahre vergangen, ne?
Ja. Du weißt halt sofort, was abgeht. Also waren es vielleicht späte 90er, frühe 2000er, aber so an dieser Techno-Musik wusstest du direkt, alles klar, wir sind 10 Jahre weiter.
Und Lasershow vor allem.
Ja. Ich möchte auf jeden Fall noch hervorheben, dass ich die beiden Jungdarsteller, also die junge Jackie, dargestellt von Mallory Vanek, und den jungen Clotaire, dargestellt von Malik Fricard, die fand ich stark. Die haben mir beide richtig gut gefallen. Und das habe ich wiederum in meinem Interview gesagt, dass ich für Moviepilot gegeben habe, dass ich mir sicher bin, dass wir die beiden auch noch öfter in Zukunft sehen werden im europäischen Kino. Die, ja, die haben es für mich einfach genäht, keine Ahnung. Ich habe denen das alles abgekauft irgendwie, ne?
Ja, hoffentlich. Ja. Also ich fand die auch schauspielerisch war da jetzt, hat das alles gestimmt, meiner Meinung nach.
Ja. Und das hat mir auch diese, Bea hat es gerade schon mal kurz angedeutet, ne, diese 160 Minuten, was natürlich ein Batzen ist, hat es mir echt super angenehm gemacht. Also ganz ehrlich, ich fand, der Film ging wesentlich leichter und besser von der Hand als so ein Mickey 17, den wir neulich gesehen haben, der eine halbe Stunde kürzer ist, aber mir gefühlt eine halbe Stunde länger vorkam als Beating Hearts.
Interessant, ich sehe gerade, weil wir ja eben das Thema mit den dieser Vielzahl an Original-Songs genannt haben. Und ich sehe gerade, ist mir gar nicht im Film aufgefallen, dass da wohl auch der Kommissar von Falco lief. Wir haben hier Soft Cell, wir haben The Cure, wir haben Billy Idol, wir haben Prince, wie schon genannt, ne? Mit Fun Fact, Nothing Compares to You. Also der Song, der glaube ich 1990 oder 91 ist der Song ja erst so richtig bekannt geworden durch Sinéad O'Connor. Und die wenigsten wissen, glaube ich, dass der von Prince geschrieben wurde und auch von Prince performt wurde. Und im Film lief auch die Prince-Version. Und ja. Genau, wir haben hier weiter Deep Purple, Daft Punk, Nas. Also nicht unbedingt Musik, die jetzt so aus der Zeit stammt, aber Musik, die einfach atmosphärisch gut gepasst hat, die vielleicht auch zu der Zeit gehört wurde. Vielleicht hat der Regisseur, zu dem müssen wir gleich auch nochmal ein paar Worte verlieren. Ich hab's mit den französischen Namen, ne?
Gilles Lelouch.
Gilles, soll ich mal? Gilles, also ich würde Gilles Lelouch. Also der, vielleicht ist das so seine nostalgischen Feelings, die hier so reingespielt haben, ne? Dass er diese Zeit so wahrgenommen hat. Vielleicht ist das die Musik, die so aus seiner eigenen Erinnerung heraus da gut reingepasst hat, ja.
Ja, das konnte er, ja. Plus, er hat ja auch, also wir haben vor dem Film so eine kleine Videobotschaft von Monsieur Lelouch zu sehen bekommen. Und er hat gesagt, er hat sich ganz viel Zeit genommen, ja, die Dialoge zu verfassen und sich den Film auszumalen und so. Ja. Und deswegen fühlt sich das so an, als ob jede Dialogzeile und jeder Song komplett, also perfekt sitzen würde. Und ich glaube, daher kommt das, dass das alles insgesamt so stimmig wirkt, ne? Was ich überraschend finde, weil wir haben ja gerade, also du hast ja gesagt, wir möchten eh noch ein, zwei Worte über den Regisseur verlieren. Genau. Der hat ja gar nicht so viele Regie-Credits, ne? Der ist ja eigentlich eher ein Schauspieler.
Schauspieler, ja. Ich habe jetzt tatsächlich, weiß ich nicht, vielleicht mal was von ihm gesehen oder mit ihm, aber ich persönlich, nee, ich habe jetzt, mir ist kein Titel so direkt ins Auge gesprungen, außer jetzt die neue Asterix und Obelix-Serie, in der er den Obelix spricht, die Netflix, neue Netflix-Verfilmung. Das ist kein Debütfilm, aber ich glaube so, es wird wahrscheinlich der kommerziell erfolgreichste Film von ihm werden. Der hat ja auch in das hat Dominik Porschen auch gesagt, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war. Waren es 5 Millionen, die er in Frankreich schon ins Kino gelockt hat?
Ich meine, er hätte 5 Millionen gesagt, ja.
5 Millionen, ne? Ja. Das ist schon auf jeden Fall eine Nummer. Und ja, der Film hat letztes Jahr bereits bei den Filmfestspielen von Cannes seine Premiere gefeiert und jo, der ist da, denke ich mal, auch ganz gut angekommen. Achso, hat er ja sogar gesagt, der Porschen, ne, dass der Film Standing Ovations hatte.
Ja.
Soweit würde ich jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, aufspringen zu müssen nach der Vorstellung, aber ich war schon sehr, sehr positiv gestimmt, muss ich sagen. Ich habe da echt nicht nur, dass er super intensiv ist, sondern auch so emotional gut funktioniert hat tatsächlich, ja.
Ja, das ging mir ganz genauso.
Ja. Zwei junge Leute, die sehr überzeugt davon sind, sich gegenseitig zu lieben und da auch alles für zu tun, würde ich sagen, ne? Und auch sehr na, skrupellos nicht, sondern hartnäckig bei der Sache bleiben, würde ich sagen. Und ja, es scheint in dem Film so wie so ein unsichtbares Band zu sein. Viele Dinge bleiben unausgesprochen, aber ja, man merkt schon so durch die Inszenierung, das ist irgendwie hat sich das Band, es kommt in der Mitte des Films, kommt es zu so einer Art Bruch. Aber ja, so vieles verändert sich so in der Lebenssituation der einzelnen Figuren. Aber trotzdem haben die beiden einander nie vergessen, so könnte man es sagen, ja.
Ja, das würde ich auch so sagen. Apropos, das passt jetzt gerade richtig gut rein. Das habe ich dir ja schon gesagt, nachdem wir aus dem Kino kamen. Es gab so für mich zwei Wermutstropfen, die für mich nicht richtig stimmig waren, aber die dem Ganzen jetzt keinen großen Abbruch getan haben. Das war einmal, dass ihm eine Situation widerfährt, die ich so nicht für ganz glaubwürdig gehalten habe, die dann ja auch dazu führt, dass die beiden ihren Kontakt abbrechen oder abbrechen müssen.
Ja.
Und dann gab es diese eine Entscheidung, die sie trifft, als junge Erwachsene, wo ich auch dachte so, ach, nee, das glaube ich jetzt aber nicht. Du weißt genau, was ich meine. Wir wollen ja jetzt nicht krass spoilern.
Ja, ich erinnere mich, ja. Ja, ich habe tatsächlich mit den zwei Szenen oder mit den zwei Handlungsentscheidungen, habe ich dir ja schon gesagt, da habe ich weniger so ein Problem mit. Es ist eher so die Schlussnote, die der Film hatte. Wobei das jetzt auch Meckern auf ganz hohem Niveau ist,
ja.
Muss man dazu sagen. Tatsächlich die Schlussnote war so ein bisschen, okay, ich habe es ja verstanden. Also das hätte auch wortlos, hätte der Film enden können. Da werden aber viele Dinge ausgesprochen, hätte ich jetzt nicht so gebraucht.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, wenn wir jetzt weiter über den Film reden möchten, dann würden wir so ein bisschen in den Spoiler-Part kommen. Das wollten wir eigentlich nicht tun, ne? Haben wir uns vorher geeinigt.
Ja.
Aber am Ende würde ich genau das Gleiche sagen, was Bea gesagt hat. Gönnt euch den Film im Kino, ja, der ist echt intensiv und auch immersiv. Und ihr werdet es nicht bereuen. Ja. Und die etwas über 2,5 Stunden, die gehen wirklich wie im Flug rum. Also ja, da macht ihr keinen Fehler mit. Würde ich sagen.
Absolut.
Ja.
Gut, dass du die Laufzeit nochmal angesprochen hast.
Ja.
Mickey 17 ging, glaube ich, ähnlich lang, ne?
Der ging 130 Minuten, glaube ich.
Oder 130, ja. Fühlte sich auf jeden Fall ein bisschen länger an sogar.
Ja, fand ich halt auch.
Und der hier ging in der Tat länger und fühlte sich kürzer an. Also super geschmeidig geschnitten, geschmeidig inszeniert. Genau, intensiv trifft es hier sehr gut. Und das wollte ich noch kurz sagen, dieser La La Land-Vergleich ist ein bisschen unfair gegenüber Beating Hearts. ja, also ich bin kein Riesenfan von La La Land, deshalb das ist mein La La Land, würde ich sagen, ja. Wobei man jetzt nicht davon ausgehen sollte, dass es hier um ein Musical geht oder so. Der hat eine sehr interessante Traumsequenz, sage ich mal. Eine sehr schön inszenierte Tanz-Traumsequenz. Aber das war's. Nichts mit, was irgendwie Musical.
Nee.
Genau, was mit Musical zu tun hätte. Nö.
So, falls du jetzt nichts mehr hast, dann wäre quasi mein Wort zum Sonntag. Achtet mal aufs Wetter im Film. Ihr werdet wissen, was ich meine. Achtet mal aufs Wetter. So, und ansonsten, Matthias, glaube ich, hast du auch noch ein Wort zum Sonntag, oder? Ein schönes Zitat oder so?
Ja, ich würde es einfach mit den Worten von Keanu Reeves sagen. If you're a lover, you have to be a fighter. Because if you don't fight for your love, what kind of love did you have?
Das klingt doch schön. Das passt sehr, sehr gut zum Film. Hast du dir auf jeden Fall gut überlegt oder gut ausgedacht oder eine gute Idee gehabt, das Zitat zu nehmen. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, salü von meiner Seite.
Ja, salü. Au revoir.
Abonniert uns, schreibt uns, gebt uns gute Bewertungen.
Yeah.
Geht auf jeden Fall in Beating Hearts, Leute.
Beating Hearts, das lohnt sich auf jeden Fall. Also es braucht keiner sagen, es läuft nichts Brauchbares im Kino. Wenn der Film bei euch anläuft, guckt ihn euch an.
Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Filme schauen, beim Serien schauen, beim ins Kino gehen, beim Streamen. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Bye.
Tschüss.